David!
Hallo Robert!
Was ist denn los?
Wie, was ist los?
Ja, sagst du, hallo Robert!
Ich dachte, ich bringe heute auch mal eine neue Frischheit mit. Letztes Mal hast du gesagt, ich wirke immer müde und unentspannt, bevor ich komme. Und ich dachte, heute will ich auch mal.
Heute? Okay.
Heute.
Okay.
In Folge 160?
Ist es Folge 160?
Ja.
Ich muss wirklich daran zurückdenken, dann immer wieder, wie viele Leute mir geschrieben haben, so, das wird doch nichts. Tja.
Ja.
160. Und ihr könnt uns immer noch, diesmal sage ich es ganz am Anfang, ihr habt es vergessen, beim Deutschen Podcastpreis für uns voten, damit wir ein preisgekrönter Podcast werden.
Ja.
Macht es mal.
Genau.
Ja, jetzt Pause machen und zack, reingeklickt. In den Shownotes ist alles Wichtige. Da steht auch bestimmt geile Werbung und so drin, aber auch der klickt uns zum Preis.
Aber dann machen wir das schon so dass, wie Marlon Brando.
Gehen nicht hin?
Wir gehen nicht hin.
Und wen schicken wir dafür hin?
Was ist gerade eine Unterdrückte? Eigentlich sind alle unterdrückt, oder?
Eine Frau schicken wir hin.
Eine Frau. Machen wir es so. Schicken wir eine Frau hin. Oder wir schicken jemanden aus der deutschen Filmindustrie. Wir hatten ja angekündigt, schreibt uns mal, wenn ihr aus der Filmindustrie kommt oder jemanden kennt. Und ich habe super viele Nachrichten bekommen. Und zwar aus allen Ecken. So Leute, die auch Außenrequisiteure sind. Leute, aber auch die so Filmemacher und Leute aus der VFX-Branche und alle haben mir dasselbe geschrieben. Es gab Leute, die gemeint haben so, ach krass, das ist ja nicht nur bei mir so. Ich dachte wirklich, das ist nur bei mir oder in unserer Branche, sondern es scheint sich einmal komplett durchzuziehen. Und das fand ich sehr interessant.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen Relief anscheinend für die Leute. So las ich das auch in den Mails, dass sie eben nicht alleine damit sind. Wir können ein paar Beispiele rausnehmen. Wir lassen aber die Namen weg, weil ich habe hier unter anderem, da komme ich dann später, einen eigentlich gar nicht unbekannten Regisseur, der auch ein, zwei größere deutsche Filme gemacht hat.
Ja.
Der jetzt aber auch als Cutter gerade arbeitet an der ZDF-Neo-Serie Die Edin. Der kriegt ja eine Late-Night-Show.
Aha.
Die wird gerade produziert in Köln, soweit ich weiß.
Edin kriegt eine Late-Night-Show?
Eine Late-Night-Show. So wie Jan Böhmermann auf dem ZDF Neo gestartet ist, hat Edin Waldner und Showman, das traue ich ihm zu.
Ja.
Der liebt Brettspiele, der liebt Show, der liebt so ein bisschen Tanzen, der liebt alles, was spaßig ist. Also das habe ich ihm auch gleich geschrieben, Alter, das passt ja wie die Faust aufs Auge bei dir. Nicht, dass er nicht Schauspieler liebt, aber so eine Late-Night-Show, der war schon früher, ich kenne ja Edin jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen, wenn es was Gutes, eigentlich nur Gutes zu berichten. Wir haben früher Sachen wie Schlag den Raab als Geburtstagsgeschenk an andere umgeschnitten, dass dann zum Beispiel in deinem Fall wäre das Schlag den David. Dann wäre es einen ganzen Abend wäre es gewesen, nur mit 15 Spielen, in denen wir hätten gegen dich antreten müssen.
Mhm.
So eine Sache haben Edi und ich früher gemacht. Der liebt sowas abgöttisch. Und deswegen hoffe ich, das wird richtig cool. Ich freue mich da auf jeden Fall für ihn.
Aber ich finde, Late Night ist wirklich ein schwieriges Ding. Das muss man können. Und ich habe manchmal das Gefühl, also ich finde zum Beispiel die Late Night Show von Klaas finde ich grauenerregend.
Mhm.
Ich finde auch, Klaas macht es nicht gut. So ist der echt ein toller Entertainer. Weil der so was Grantiges auch hat, ist der neben Joko, ist das auch eine schöne Kombination, weil die sich gegenseitig so ein bisschen beflügeln, aber auch canceln zum Teil. Aber alleine geht gar nicht.
Ja, ich glaube, du bist dann eher so der Typ Harald Schmidt bist du dann eher, oder?
Ne, wenn ich so die amerikanischen Originale geguckt, ich liebe Conan O'Brien.
Das ist mein absoluter Favorit.
Auch, ja, Colbert ist auch super, aber Conan O'Brien ist so ein Typ, bei dem fand ich es immer wahnsinnig krass, wie schnell der auch zum Teil
trocken,
ist.
Trocken,
schnell, clever, den mochte ich immer total. Und naja, du wolltest gerade sagen, der Regisseur von dieser Late-Night-Show, was hat er dir geschrieben?
Ja, warte, du musst noch gerade sagen, nochmal kurz zu Edin, der hat ja einmal deutschen Filmpreis moderiert und ich finde, der ist nie besser moderiert worden. Da kann man das auch erahnen.
Ah, okay.
Also ich bin sehr gespannt, ich drücke doll die Daumen. Ja, bevor ich zu ihm komme, wir hatten zum Beispiel wirklich Leute auch geschrieben, die aus der FX-Branche sind, dass sie früher wahnsinnig viel für Marvel gemacht haben. Ganz speziell hier jemand, der Pipeliner war bei Rise FX, eine recht bekannte Firma, bei denen aber seit Monaten anscheinend viele in Kurzarbeit sind und da einfach totaler Auftragsstau ist. Ich habe ganz frisch heute noch auch von jemand anderen in der Post-Production und VFX sitzt, der ebenfalls an Kohlrabenschwarz mitgearbeitet hat, der auch so meinte, vielleicht liegt dir bei dem Projekt Kohlrabenschwarz ein Fluch auf den Mitarbeitern, der zum Glück aber ein besseres Netzwerk hat, weil er nicht nur Crew United hat, sondern auch Werbung und Musikvideos und Trailer macht und Kunden hat, die ihn direkt ansprechen. Aber der sagt auch, er dachte im Januar, Februar, okay, ist noch normal, dass sich bis April zieht, ist sehr skurril und er merkt diese Flaute ganz stark und hofft, dass in der zweiten Jahreshälfte das wieder ganz stark anziehen wird. Oder der etwas bekanntere Regisseur, der das quasi auch ein bisschen aufgedröselt hat und als Beispiel zum Beispiel genommen hat, dass Warner Brothers, Willi Geike war ja bis vor einiger Zeit noch der Chef von Warner Brothers in Deutschland und die haben sehr viele deutsche Projekte umgesetzt, auch kleinere Filme gemacht und die Strategie scheint sich da gewandelt zu haben, weniger, aber dafür große Projekte. Aber da wären natürlich weniger Leute hinter der Kamera in Lohn und Brot dann gebracht und der selbst sagt, ey, zum Glück ist er Cutter oder kann auch Regie in Werbung machen, aber all diese Filme, wenn zum Beispiel Pantaleon-Films von Schweighöfer die Produktionsfirma eine Reihe von Filmen produziert hat, hatten die mit Warner einen First-Look-Deal. Das heißt, Warner kann dann drauf gucken und sagen, ja, dann machen wir den Film. Und die haben einfach mehr distributioniert, ist das ein Wort, also rausgebracht. Mhm. Und er sagt auch, Sky beispielsweise ist ja letztes Jahr der auch angekündigt, sie machen keine deutschen Produktionen mehr.
Hat nicht, und waren wir nicht, wo wir bei dem Netflix-Event waren, hatte sich da nicht Schweighöfer vom Set seines neuen Films gemeldet, der in Prag oder so gedreht
wurde? Genau, das ist ja wieder, der wird in Prag gedreht, der ist von dem Regisseur, der Tribes of Europa gemacht hat, Philipp Koch, der hieß Brick. Brick, die haben den Titel kurz genannt. Irgendwie sowas, ja. Vergessen. Und da konnten sie im Grunde auch nichts sagen, aber du hast recht, in Prag
gedreht.
Ich fand
an dem kurzen Einspieler, den wir gesehen haben, nur wahnsinnig schräg, dass er neben seiner Frau stand und die beiden, da hatte ich das Gefühl, die haben eine ähnlich gute Chemie wie Ryan Gosling und Emily Blunt in
das
The Fall Guy.
Rubio Fay, glaube ich.
Ja, ich glaube. Das wirkte nicht, als wären die ein Pärchen.
Der Regisseur meinte auch, zu guter Letzt ist die Branche auch noch in gewisser Unsicherheit, da ja das Fördersystem, um an ein Video anzuknüpfen, gerade geändert werden soll und keiner so richtig weiß, was die Zukunft bringt.
Ja. Das Fernsehen ist halt auch, ne, das haben wir letztens schon mal angesprochen, das Privatfernsehen quasi liegt so ein bisschen im Sterben, gefühlt nur noch so an den Maschinen mit letzter Beatmung und die produzieren ja nun auch keine eigenen Sachen mehr. Da wird jetzt...
Machen sie noch, aber...
Ja, aber auch nicht mehr viele. Ne? Da wird altes Material, ne, der zigste Rerun von How I Met Your Mother und du hattest es schon gesagt, sonntags gibt es keine Filme mehr, sondern...
Also kein Blockbuster bei ProSieben oder Sport. Ja, ich frage mich auch, einen Film mit Werbung im Fernsehen gucken, machen das Leute noch?
Naja,
hat so eine Free-TV-Premiere wirklich die Zuschauer?
Mittlerweile ist es ja jetzt bei Amazon auch so, dass du, wenn du nicht einen zusätzlichen Obolus bezahlst, ist ja da auch Werbung drin.
Aber manchmal nur. Als ich jetzt Land of Bad geschaut habe, hatte ich keine Werbung.
Ich auch nicht.
Und bei anderen Filmen habe ich wieder Werbung.
Mhm, ist ganz
also Fallout komisch. Hatte halt Werbung.
Ich glaube, die rollen das langsam aus und gucken und tasten sich mal ran, was können wir machen. Also bei Freebie zum Beispiel hast du, wenn du da was guckst, hast du schon so deine...
Das ist ja das Konzept von Freebie.
3-4 Werbungen mindestens. Aber jetzt in diesen normalen Filmen nicht so häufig bis gar nicht, wie bei Land of Bad. Ich lese mal eine Mail vor, die ich bekommen habe. Die fand ich nämlich gar nicht uninteressant. Das hat uns nämlich eine Filmemacherin geschrieben. Die schreibt, ich bin selbst ausgebildete Filmemacherin, seit 1,5 Jahren fertig mit meinem Regiestudium und habe tatsächlich das gleiche Problem wie der Außenrequisiteur in eurem Podcast. Ich weiß auch, dass es sehr vielen Filmschaffenden in Deutschland ähnlich geht, ganz egal welches Department. Es wurde noch nie so wenig produziert wie letztes und dieses Jahr. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass viele Produktionen gecancelt wurden. Große Arbeitgeber wie Sky produzieren beispielsweise gar nicht mehr in Deutschland, hattest du gerade gesagt. Es ist tatsächlich ein harter Überlebenskampf geworden und leider trägt das auch dazu bei, dass sich immer weniger Menschen für dieses Berufsfeld entscheiden, weil es einfach zu unsicher geworden ist. Zudem ist es wirklich hart, an Filmförderung zu gelangen. Wer nicht schon einen Namen, eine renommierte Uni oder eine große Produktionsfirma hinter sich hat, hat so gut wie keine Chance, gefördert zu werden. Wenn man nicht gerade bei den Dailies arbeitet oder bei sicheren Produktionen wie Tatort, hat man eigentlich schon verloren, also Daily Soaps. Mhm. Und muss auf regelmäßige Jobangebote hoffen, die aber leider immer häufiger ausbleiben. Ich persönlich finde es wirklich schade, dass sogar deutsche Produktionen immer mehr im Ausland drehen, weil es einfach lukrativer ist. Das Problem mit der Filmförderung hattest du ja auch schon gut auf den Punkt gebracht in deinem Video. Zudem kommt einfach, dass für junge FilmemacherInnen kaum Möglichkeit besteht, sich einzufinden, geschweige denn Förderung zu erhalten für eigene Ideen. Es ist wirklich katastrophal. Und wenn der deutsche Film weiterhin bestehen bzw. sich verbessern soll, muss sich dringend und zwar grundlegend etwas ändern. Ich denke, ich spreche im Namen von vielen Kollegen und Kolleginnen. Das ist so der Tenor, den ich aus allen Richtungen bekommen habe, von unterschiedlichsten Departments, die ja, wie gesagt, alles Mögliche abgedeckt haben. Also von Außenrequisiteur bis Beleuchter, die alle sich damit schwer tun.
Und ich habe ja hier, wie gesagt, von dem Regisseur, mit dem ich öfter mal schon Kontakt gehabt bin, damals, als auch wenn die Filme rauskommen, das sind ja mit die höchsten Positionen, die du am Set bekleiden kannst. Ne?
Ja.
Das zieht sich ja dann komplett durch und fragst du dich schon, ne? Auch wenn, angenommen, das würde sich wieder verbessern, du hast ja vielleicht so einen ähnlichen Effekt wie mit Corona und der Gastronomie. Du hast eine sehr schlechte Lage, die Leute rennen weg, finden vielleicht Sachen, die sie genauso gut können, die planungssicherer sind und sich dann sagen, naja, will ich denn überhaupt wieder zurück? Und selbst wenn dann erstmal wieder der Anlauf kommt und produziert werden soll, findest du dann noch die Leute.
Naja.
Aber jetzt weißt du ja, wo du es dann machst, nämlich in Prag.
Aber das ist halt wirklich so, ich hatte ja in meinem Video diese Überarbeitung der Filmförderung vorgestellt. Und ich hatte auch in meinem Video ja schon gesagt, das wirkt ehrlich gesagt ziemlich, also ein bisschen nach so einer Luftnummer, ehrlich gesagt, aktuell noch. Aus der Branche hört man zwar gute Stimmen, aber es klingt ehrlich gesagt noch nicht so doll. Und einer dieser Punkte, den hatte ich im Video gar nicht genannt, weil ich auf die Diskussion keinen Bock hatte, ist zum Beispiel, dass man vermehrt auf Diversität achten muss und möchte und dass es dafür wohl ein Gremium geben soll. Und da dachte ich so, ja, das kann man machen und das ist natürlich im Grunde stark, um das zu stärken, aber an dieser grundlegenden Problematik habe ich das Gefühl, ändern diese Punkte jetzt erstmal noch nicht wirklich was. Ne? Also Steuervorteile fürs Ausland zum Beispiel, sagte ich ja auch schon, ist noch nichts, was die hiesige Filmlandschaft stärken wird. Und deswegen, boah, also ehrlich gesagt, wie die Dame gerade schrieb, da muss ich wirklich grundlegend was tun und am besten schnell. Sonst liegt das hier so sehr wirklich in Trümmern, dass du vielleicht auf diesen Trümmern nichts mehr errichten kannst.
Ja, weil manchmal würde ich mich auch fragen, okay, du hast ja auch eine Angebot-Nachfrage-Geschichte und haben die Leute wirklich Lust, jetzt ins Kino zu gehen? Ich quäle mich nicht, aber ich gucke ja ab und an deutsche Sachen, wo du mich ja auch manchmal in der Vergangenheit gefragt hast, warum machst du denn das? Mhm. Wo ich dann sage, naja, ich will wenigstens einen Überblick haben, auch wenn es jetzt nicht die tollsten 100 Minuten meines Lebens im Saal werden. Noch ist jemand wie ich zurückzuholen zu deutschen Produktionen, wenn die was können. Die Frage ist, auch der Zug könnte irgendwann abgefahren sein, wenn eine ganze Generation TikTok und so weiter da ist, die dann bloß noch Netflix und Co. schauen. Ja. Irgendwann sagen sie, also irgendwann ist dieser Zug auch einfach abgefahren, dass das Publikum noch da ist, dass das sehen möchte aktiv.
Naja.
Ja.
Na gut, dann
starten mal freudig rein in diesen Podcast.
Wir werden das beobachten in den nächsten Wochen, sagen jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel.
Leute, heute volles Programm. Robert hat wahnsinnig viel gesehen.
Ich habe auch mehr gelacht als David im Kino.
Ja.
Voll geil.
Wobei, du warst ja nicht beim Fantasy-Filmfest wie ich. Und da muss man ja historisch lachen.
Ich habe gehört, du hattest deine Eintrittskarte einmal verlegt und hast dann mein Gesicht genommen und man hat dich reingelassen. Mhm, hat man dich dann besser behandelt bei dem Besuch?
Nee, ich wurde getreten einmal ganz kurz. Ja, ja.
Wirklich jetzt?
Robert Hofmann, du Arschloch, der wollte ich schon lange mal in die Fresse treten.
Ja, aber haben auch ein paar versucht, dich innig zu umarmen und zu sagen, nein. Danke für all die...
Nee, schade. Gar nicht, leider. Schade. Nee, beim Fantasy Filmfest bekommt man ja so Dauerkarten mit Foto drauf. Nee, und
du,
da nicht ich
Mann.
Mich,
du und ich.
Das ist nee. Alle Dauerkarten... Kann
man, aber die sind vergriffen ja super schnell.
Ich glaube, das sind Leute, die haben das abonniert seit 200 Jahren.
Ich wollte ja nur sagen, du stellst es so da, wie jetzt könnte man sich das holen. Anscheinend sind die gar nicht wirklich verfügbar.
Vielleicht nur für eine Stunde.
Das hat ein bisschen was von Taylor Swift.
Das hat ein bisschen was von Taylor Swift Karten. Ja, ich werde euch heute über meine Favoriten und Highlights vom Fantasy Filmfest berichten. Und ansonsten haben wir
unentgeltlich.
Unentgeltlich. Nee, das sind Filme, über die wir in den nächsten Monaten ja eh sprechen werden.
Großteil kommt raus.
Und alle die Sachen, die ich habe, die sind, Sting kommt jetzt direkt als nächstes.
Und Love Lies Bleeding hat auch einen Kinostarttermin.
Genau, dann dieser Late Night with the Devil, über den werde ich sprechen.
Ein Cape Light-Film, glaube ich, der hat auch einen Termin.
Kann sein. Und was habe ich noch gesehen? Boy Kills World. Das ist dieser Bill Skarsgård-Film, wo er ist im Grunde wie Monkey Man und John Wick so ein bisschen, also ein Prügel-Box-Ding mit Kung-Fu und hast du nicht gesehen, das erkläre ich gleich.
Aber schlechter als Farang kommt dann wieder.
Exakt. Exakt.
Als Farang im letzten Jahr, aber ja auch beim Film Fantasy Fest.
Eigentlich müsste man diese Woche noch hinweisen auf zwei Filme, die werden diese Woche starten. Und der eine, Mars Express, den habe ich letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, der startet diese Woche endlich. Auch ein Cape Light-Film. Das ist dieser französische Animationsfilm. Den hatte ich letztes Jahr über den grünen Klo gelebt. Ich denke mal... Über den grünen Klee gelobt.
Du hast immer das grüne Klo gelebt gesagt.
Ja? Ja. Habe ich? Oh nein. das ist so ein richtig schöner Film. Das ist so ein Crime-Noir-Thriller für Erwachsene, muss man auch ganz klar sagen. Es geht
er wieder ein Psycho? Er spielt immer oft so Psychos?
Bitte? Nee, es ist ein Animationsfilm.
Ach so, stimmt.
Und zwar so ein bisschen, sieht aus wie damals so diese, wenn ihr den Heavy-Metal-Zeichentrickfilm aus den 80ern kennen solltet, also diese Art von Zeichnung, ist sehr inspiriert von Blade Runner natürlich. Es geht viel um Roboter und AI, aber auch um diese Gesellschaft. Da gibt es eine auf dem Mars, die sich gegen diese Roboter jetzt quasi aufzulehnen versucht und das ist sehr schön.
Warum ist das dann auf dem Mars? Einfach damit man so diesen roten Look hat?
Ach, Robert, weiß ich
Menschen
nicht.
Gegen Maschinen, also ich dachte, hat der Mars, hat jetzt keiner, ist einfach, damit es ein bisschen anders aussieht als Erde.
Weil es Zukunft ist. Es ist okay, im Grunde ein bisschen weiter gedacht, Total Recall. Ich möchte den sehr empfehlen, weil der wahrscheinlich untergehen wird, weil ich habe jetzt auch nirgendwo irgendwo Werbung gesehen. Das Ding scheint ohne Marketingbudget zu starten. Ich habe nur durch Zufall mitbekommen, dass der überhaupt auf der Liste steht. Also diese Woche startet Mars Express. Guckt euch einen Trailer mal an. Ich werde den auch noch mal in einem Video diese Woche vorstellen. Da verpasst ihr was, wenn ihr den nicht guckt. Und der andere ist Knock, Knock, Knock. Ich habe letztes Jahr hier einen Film namens Cobweb vorgestellt. Erinnert ihr euch vielleicht? In dem wohnt ein, oder anders, ein Junge.
Den gab es keine Pressevorführung. Ich wollte den sehen.
Nee.
Das ist ja scheiße.
Ja, das ist der mit, wie heißt denn der?
Anthony Starr.
Anthony Starr, genau. Ein kleiner Junge hört Klopfen aus der Wand.
Ja.
Und irgendwie scheint da was zu leben, denn kommen dann irgendwann auch Stimmen dazu. Und Anthony Starr, sein Vater, versucht das herunterzuspielen. Und irgendwie entsteht dann so eine Geschichte aus, sind die Eltern böse? Lebt da wirklich was in der Wand? Bildet sich das hier Junge ein? Ich fand den sehr atmosphärisch. Das Ende dreht dann auch nochmal ordentlich auf, hat aber Schwächen. Trotzdem auch einer, den ich empfehlen möchte. So, das nur kurz als Service.
Ja, wir reden noch über zwei andere Filme, die Woche starten. Wollen wir damit anfangen? Wollen wir den Streamern anfangen?
Machen wir so.
Womit?
Wir haben Rebel Moon 2, Land of Bad und
Arthur der Große und The Fall Guy und Challengers.
Wir hauen einfach raus, Robert. Wir machen erstmal Rebel Moon 2.
Alter, was eine Grütze.
Ja, so.
Also Punkt. Er hat erzählt, es würde besser werden und so bla bla bla.
Ich habe vorhin erst ein Interview gesehen, das geht eine Stunde im Happy Set.
Hast du dir eine Stunde ein Interview angeguckt?
Ja, ich habe immer so durchgeskippt, weil er auch ganz viel Müll erzählt. Da sagt er nochmal, dass diese Director's Cuts was völlig anderes sind. Die Filme würden wohl sogar eher satirisch werden. Und dieses Science-Fiction-Genre, würde er gründen, was geht im Science-Fiction-Genre und was nicht. Und ich denke so, halt dein Maul, das kann alles nicht sein.
Ich fand ihn so nett, als ich ihn in London getroffen habe.
Ich glaube, der ist nett. Also ich will gar nicht gegen Zack Snyder schießen, aber dieses Promo-Geblubber finde ich so stulle. Genauso wie er hatte dann in einem Interview auch gesagt, so ja, da wurde er gefragt, was denn jetzt mit Army of the Dead 2 sei. Da sollte ja mal einer kommen. Und er meinte, ich habe ein Drehbuch, aber Netflix will von mir unbedingt, dass ich mehr Rebel Moon mache.
Ich hab die Woche
das kann nicht sein, weil der erste Teil ist, glaube ich, gefloppt. Du hast davon überhaupt nichts mehr gehört.
Ich habe die Woche ja einen Screenshot in die Runde geschickt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, haben immer tolle Namen. Meine Frau, David und ich, die heißt Alien Queen.
Mhm.
Und ein Screenshot, da Zack Snyder Pläne für bis zu 6 Filme in der Schublade hat,
ja,
von Rebel Moon.
Und man fragt sich, was soll da denn erzählt werden? Denn dieser zweite Teil macht halt exakt das, was ich erwartet hatte. Die haben nämlich einfach die Schere gesetzt, kurz vor dem großen Finale beim ersten Teil. Und haben gesagt, das Finale schneiden wir ab, machen das in den zweiten Teil. Ich meine, er hat ja auch zugegeben, dass er es eigentlich als einen großen Film geschrieben hat. Und damit dieses Finale nicht so ganz für sich alleine steht und dann im Grunde wie der Hobbit Teil 3 ist, haben sie sich noch ausgedacht, dann machen wir da jetzt am Anfang noch so ein bisschen Zeitlupenaufnahmen, ging es Sonnenlicht.
Nee, jetzt klingt es bei dir so, als würde er zur Abwechslung mal Zeitlupen verwenden. Das wollen wir erzählen.
Stimmt, das ist wahr, ja.
Diese scheiß Zeitlupen, wirklich.
Es hört nicht auf.
Wenn du jedes Mal die Luft anhalten müsstest, wenn Sex in einer Zeitlupe machst,
bist du tot am Ende.
Stickst du während, ja, des Films.
Ich finde das total abstrus, dass am Anfang diese kurzen Szenen zu sehen sind, wie sie dann Heuballen.
Das war wirklich so. Du hast mir geschrieben, sieht aus wie ein Rügenwalder Mühlenwerbespot.
Ja, ist wirklich so ein bisschen wie Heidi und Rügenwalder Mühlenwurst. Und ich dachte, es hört nicht auf. Und was soll das jetzt eigentlich? Und dann passiert genau das. Ich habe mir deine Kritik angeguckt und es war wirklich interessant, dass wir fast dasselbe gesagt haben, weil du auch meintest, dann gibt es diesen Moment, weil man sich ja die ganze Zeit fragt, wer sind denn jetzt eigentlich diese Leute? Und dann setzen sie sich kurz hin und dann sagt General Titus, von dem wir ja wissen, er ist der krasseste Stratege, und sagt dann kurz, Mensch, früher war echt schwer. Und dann kommt so eine Rückblende und dann darf er 3 Sätze sagen zu seiner Person und dann sagt der Nächste am Tisch so, ja, bei mir ist übrigens auch echt schwer gewesen. Und dann gehen alle so ihre Backstories
durch.
Das
ist wirklich die schlechteste und dümmste Art und Weise. Das ist wie wenn so 8 Fremde an einem Tisch sitzen und einer sagt, jetzt erzählt mal jeder seinen peinlichsten Moment, damit wir uns besser kennenlernen. Du so, sag mal, ist bescheuert?
Ja.
Mach ich nicht.
Und das war's dann so. Das ist dann die Exposition, die geht so etwa 15 Minuten. Da hat Zack Snyder dann, ne, man hört so richtig, wie er so, in die Hände klatscht und sagt so, hätten wir das abgehakt, dann können wir jetzt ja Materialschlacht machen. Und in dieser Materialschlacht denkst du dann ja zumindest, es war ja, ich hatte immer diese Hoffnung, die da mitging, wo ich dachte so, naja, jetzt hat sie sich im ersten Teil diese 7 Samurai zusammengesucht, unter anderem diese Kriegerin Nemesis mit ihren krassen Schwertern. Jetzt wird die dann ja wohl richtig in dieser letzten Schlacht mal aufdrehen.
Der wird ja schon richtig aufgeregt, dass der ganze Tisch wackelt, an dem ja. wir sitzen.
Und dann hat die so eine Szene, wo die dann ganz kurz eher hilflos mit ihren Schwertern herumwackelt. Das ist auch so schlecht choreografiert. Und dann ist es vorbei. Und dann blendet man rüber zum nächsten Charakter. Dieser Typ, der ohne Shirt durch die Gegend springt die ganze Zeit. Das habe ich eh nicht verstanden, was der sein soll. Der wackelt ein bisschen mit einer Axt. Aber auch da, durch die Zeitlupen, erkennst du keine Choreografie. General Titus, der größte Stratege des Planeten, des Universums, hat mal wieder ganz viele Einfälle, bei denen ich dachte so, was für ein Stratege ist er eigentlich? Er schreit immer nur so ins Nichts und wackelt mit seiner Pistole rum. Aber wenn das Imperium bzw. die Motherworld nicht so unglaublich dämlich wäre, die es nämlich nicht schaffen, mit einem riesigen Sternenzerstörer dieses eine Dorf auszulöschen, die treffen so ganz viel seltsame Entscheidungen. So, sie greifen zum Beispiel mit einem Panzer an und dann ist der zerstört und dann schicken sie erst die anderen Panzer.
Ist, weißt du, was der beste Shot in Rebel Moon ist? Wie die Panzer alle in einer Reihe stehen und nur weil der erste umkippt, sind wie Dominosteine. Hallo.
Ja, ich fand auch krass, weil er da wieder die Ikonografie aus bekannteren Filmen bedient. Ne? Es gibt eine Szene, die erinnert an die Fahrstuhlsequenz aus Alien 2, wo Ripley sich dann bereit macht und ihre Waffe vorbereitet. Die gibt es hier 1:1 und dann gibt es diesen Anmarsch der Olifanten aus Herr der Ringe. Wirklich exakt auch mit der Geräuschkulisse. Ne? Es, so eine Stille entsteht auf dem Schlachtfeld und dann kommen nämlich so Panzer an und denkst so, boah, es ist, also er klaut sich das zusammen und ist dann nicht mal in der Lage, das irgendwie zu replizieren. Und irgendwann, ne, ist dieser Film dann halt aus und du denkst so, ich weiß immer noch nicht, wer diese beiden Seiten sind. Es könnte mir auch nicht egaler sein, was da passiert.
Aber das, dafür gibt es ja 4 weitere Filme dann, wenn es ja, gut läuft.
Im letzten wird vielleicht erklärt, wer General Titus oder die Narbenmacherin eigentlich ist. Also ich hatte in meiner Kritik auf Letterboxd geschrieben, die einzige Narbe, die hier gemacht wurde, ist auf meiner Seele. Und ansonsten ist das einfach nur
Netflix
Bullshit.
Netflix hat fantastische Zahlen vorgelegt letzte Woche, ne? Die Aktie hat sich sehr gut entwickelt dieses Jahr.
Die Abozahlen auch.
Die Abozahlen sind 9,2 Millionen weltweit. Natürlich wegen Account-Sharing, sie erhöhen die Preise. Neukunden zahlen ja jetzt schon 2 Euro mehr für das Top-Abo. Und sie brauchen Content. Also ich glaube, solange das einigermaßen umschwimmt und genug Wiedergabezeit hat, wird das geguckt.
Aber ich glaube nicht, dass es weitergeht mit Rebel Moon. Weil
ich glaube schon.
Ich nicht. Ich bin mir relativ sicher.
Komm, wir jetzt mal eine Wette ansetzen.
Okay, Wette. Um wie viel wetten wir? Um was denn? Ich will nicht um Geld wetten. Sowas.
Nee, wir wetten um Gold. Der Verlierer. Pass auf. Wenn Rebel Moon weitergeht, musst du vor Teil 3 vor den guckst, Teil 1 und 2 gucken. Das ist dein Wetteinsatz. Du musst es als Trilogie zu Hause schauen.
Wir machen es so. Wir haben ja hier eine Kommentarfunktion auf Spotify. Ich finde es eher besser, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen den Wetteinsatz für uns bestimmen. Und dann lesen wir uns das nächste Mal durch, was ihr mir antun würdet. Oder Robert dann halt, wenn er verliert. Weil einfach nur die Filme gucken ist natürlich ein bisschen low.
Schauen wir mal, nicht, dass ich schon diese Woche greenlighten, Teil 3.
Ja. Vielleicht so eine Till Schweiger-Retrospektive. Alle Filme auf dem Kanal muss derjenige besprechen,
der
verliert.
Aber ich mag ein paar von dem tatsächlich.
Ich ja auch. Haben wir ja auch schon
der
mal gesagt.
Der Eisbär?
Genau. Und da hört es dann auch fast
Mannes
auf.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Ja.
Der erste Manta-Film war damals auch gar nicht schlecht. Zu seiner Zeit. Ja. Zu seiner Zeit.
Aber das nur als Beispiel. Ja. Ne? Oder so eine Uwe Boll-Retrospektive auf dem.
Dein größter neuer
Das
Fan.
Könnt ihr, ja genau, könnt ihr dann mitentscheiden. Nee, ich bin fest davon, weil du merkst halt auch, das ist im Dezember ein bisschen untergegangen und ich finde auch, dass es so keinen Cultural Impact gab. So, du hast ja manchmal so Filme, das sind natürlich die Hypes, da hörst du dann über Wochen alle möglichen News und Leute posten auf Social Media was darüber. Über Rebel Moon hörst du nichts, hast du auch im Dezember nichts gehört. Und man sieht auch sehr deutlich, finde ich, an den Klickraten unserer Videos, also egal, wer gerade eine Kritik dazu
gemacht
hat. Das
Teil, als nicht zu Ende geguckt wurde.
Die zweite Kritik ist jetzt viel schlechter geklickt als die erste, weil die Leute sich nicht mehr interessieren, wie der zweite wird. Die lesen nur noch die Überschrift und sagen, ja gut, habe ich erwartet, brauche ich nicht draufklicken. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das nicht gut geguckt wird. Und das wäre nicht der erste Netflix-Film nach The Gray Man, Army of the Dead. Filme, die nicht funktionieren und nicht ankommen, da sagt dann Netflix durchaus, machen wir keinen zweiten Teil von. Was hätte ich machen können?
Du hättest es nennen können, besser als Dune 2, um mal zu gucken, ob mehr Klicks reinkommen.
Nee.
Aber es ist nicht 1. April.
Nicht 1. April, nee. Also den könnt ihr euch sparen.
Ich hätte es überlegt nächstes Jahr, aber das ist nicht für dich. Aber ist auch jetzt super off-topic.
Ja.
Gerade ein.
Schön. Gut. Dann erzähl mal von...
Land of Bad?
Land of Bad.
Die Streamer. Das könnt ihr, während ihr Rebel Moon übrigens auf Netflix schauen könnt, hat sich bei Amazon Prime Video der neue Film von William Eubank eingeschlichen. Der hat jetzt eher was Schrottiges gemacht, wie Paranormal Activity, Next of Kin, aber den eigentlich von uns geschätzten, von der Kritik weniger geschätzten Underwater.
Ja, der war gut.
Ja,
der
mit Kristen Stewart.
Ja.
Und der hatte Spannung. Der hatte Spannung in der Tiefsee. Der hatte Atmosphäre in der Tiefsee.
Der war nicht perfekt, aber den, also gerade gegen Ende...
Der war auch teuer, glaube ich, damals.
Ja, ich glaube, ja.
Also auf jeden Fall, also Liam Hemsworth und Russell Crowe in der Hauptrolle, ist die Idee hier, es geht um einen jungen Sergeant, der gerade erst seinen zweiten Einsatz als Kommunikationssoldat quasi an der Front hat, mit einer speziellen Truppe, macht den Halo-Jump in den Philippinen, um eine islamistische Terrorgruppe auszuspähen. So, kommt mal ein bisschen was zusammen an der Stelle. Und seine Aufgabe ist bei diesem Trupp, die ganze Zeit Kommunikation zum Drohnenführer namens The Reaper, gespielt von Russell Crowe, zu halten, um quasi die gesamte Luftüberwachung und Luftunterstützung zu kontrollieren. Diese Gruppe gerät aber in einen Hinterhalt. Und dann beginnt ein 48-stündiger Kampf ums Überleben. So, kürzer kriege ich es nicht zusammen. Ja. Aber ist ja schon mal nicht schlecht.
Damit hast du aber im Grunde die Handlung...
Von allen Filmen dieser Art...
Ja, das ist halt, also ich muss sagen, ich war jetzt ein bisschen überrascht, denn ich hatte dir vor ein paar Wochen gesagt, so Land of Bad, ich hatte den Trailer irgendwann gesehen, sie sah nicht gut aus, die Kritiken waren nicht so dolle, dazu braucht man glaube ich nicht gucken und war dann überrascht, als mir auch Zuschauer geschrieben haben, ey, der ist gar nicht übel, schau den mal an, du hattest den dann auch erwähnt.
Ich hatte auch so deine Stimme im Ohr, dann habe ich ein bisschen mir so mal den Scoring angeguckt, wie ist so der Meta-Wert, wie ist so Letterboxd und stellte fest, naja, 3,1 auf Letterboxd ist der jetzt nicht parallel, also ist jetzt nicht schlecht.
Ja, ja.
Dann dachte genau. So, okay, mal gucken. Ich hatte jetzt von dir im Hemsworth ehrlicherweise nicht viel. Ich habe von dem nichts in Erinnerung,
wo
ich
denke.
Aber ich sehe Russell Crowe immer wieder gerne. Mag den gerne.
Ja, wobei der für mich hier der große Problemfall ist. Also weil im Grunde ist es ja eine typische Behind Enemy Lines Nummer. Da gab es ja auch schon wahnsinnig viele Filme zu, die ne, irgendeiner wird irgendwo vergessen und dann muss er sich selbst oder mit der Hilfe von irgendjemand anderem zurückkämpfen. Zuletzt kam ja dieser The Covenant von Guy Ritchie, der das sehr ähnlich gemacht hat. Der hat mich da ehrlich gesagt noch mehr gepackt. Was da dann ganz cool ist, ist, dass William Eubank die Actionsequenzen, also wenn es hier kracht, dann ist das richtig stark inszeniert.
Ich finde das sogar krass, weil der Film hat nur 16 Millionen Dollar gekostet.
Ja.
Und also 25 Millionen australische Dollar. Aber ist ja komplett mit einer US-Truppe. Würde mich nicht wundern, so wie der Film aussieht, dass das Drehbuch vielleicht durchs Pentagon gegangen ist und die militärisches Material gestellt bekommen haben. Hast du ja öfter bei diesen Filmen. Ja. Man sagt, du kriegst kein Geld, aber brauchst du einen Hubschrauber, brauchst du ein, zwei Raketen und so weiter und so fort. Weil ich finde, für das Geld sieht das viel zu gut aus.
Es sieht zu gut aus. Es gibt so einen Raketenangriff bei Nacht, der sieht wahnsinnig toll gefilmt aus. Und da haben sie auch mit der Kamera, machen sie da ein paar Spielereien, wo ich dachte so, oh ja.
Es sieht auch nicht nach CGI aus. Es sieht wirklich richtige Explosionen aus.
Das zieht mich auch rein. Aber es ist dann, und auch das ist so ein typisches Ding bei diesen Behind-Enemy-Lines-Thrillern, es ist natürlich diese typische Hurra-Amerika-Nummer, alle anderen sind definitiv böse. Hier hast du natürlich auch wieder dieses anti-islamistische Ding da mit dabei. Das kann man scheiße finden. Wirklich gut, meiner Ansicht nach nicht. Deswegen ist das immer so, ist so mehr als ein Geschmäckle. Aber was mich genervt hat an dem Film ist, dass er eigentlich, es gibt keine eigenen Ideen, es ist wirklich einfach nur, er muss sich dann bis zu einem Ort durchschlagen, wo er abgeholt wird von einem Hubschrauber und bis dahin passieren so Dinge. Aber die Dinge, die dann passieren, können keine Spannung aufbauen oder ne, du kannst nicht viel mit dem Setting arbeiten, weil alle 5 Minuten wird das unterbrochen und man switcht rüber zu Russell Crowe. Der sitzt dann vor einem Bildschirm und schreit den an und wenn er das nicht macht, dann geht er Käse kaufen. Und ich dachte so, was soll denn der Scheiß?
Ich finde, dieser ganze Überbau mit der schwangeren veganen Frau, warum man jetzt auch immer noch Veganer diskreditieren muss in dem Film.
Habe ich auch nicht, ja.
Das brauchst du für mich nicht. Diese reine Kommunikation, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das mochte ich. Hat er nicht schon mal diesen Drohnenführer gespielt in Blood Diamond? Ist es nicht er, der die Cabrio oder auch irgendwie die Satellitenüberwachung als Helfer ist?
Ja, da ist er, glaube ich, der irgendwie CIA.
Aber ist er auch so einer, der quasi auf einer anderen Ebene, also ich fand, für mich transportiert sich schon auch Spannung über Russell Crowe, wie er da in dem Sitz sitzt und seine Verantwortung versucht wahrzunehmen und ihn versucht da anzuleiten. Aber sobald er diesen Stuhl verlässt und dann geht es um die Hierarchie in der Armee und wer guckt gerade ein Basketballspiel und seine schwangere Frau zu Hause, das ist alles so ein Überbau, den brauchst halt gar nicht.
Null. Also gerade im Finale sieht man ihn beim Einkaufen und da dachte ich, was soll denn der Quatsch?
Ja, aber ich finde, so wie Russell Crowe im Stuhl sitzt, erzeugt er für mich mehr Spannung, als es Liam Hemsworth durch sein Spiel in einer eigentlich spannenden Umgebung schafft.
Ich muss sagen, ich sehe dann Russell Crowe und bin ehrlich gesagt ein bisschen wehmütig, weil ich diesen, ja, ich sehe diesen Mann, der früher halt eben, ne, der war mal Maximus und hat auch
Kevin Nash und
ja, großartige Rollen gespielt. Und jetzt macht er das. Jetzt ist er in so C-Schinken dabei, wo Liam Hemsworth und Luke Hemsworth, der Bruder, irgendwie die 0815-Variante von Chris Hemsworth sind, der ja auch irgendwie kein wirklich vernünftiger Schauspieler ist. Und ne, ich hatte dir ja auch geschrieben, das hier ist ehrlich gesagt nur eine Geisel von Extraction entfernt und dann hat man fast denselben Plot. Ich fand das meh. Also ich habe dem noch 2,5 Sterne gegeben, weil er gut aussah und ich auch normalerweise dieses Behind-Enemy-Lines-Ding kann funktionieren, wenn man es durchzieht, aber nee, das war es nicht.
Ich glaube dem dann, ich komme bei 3 Sternen übrigens raus. Ich finde den besser, als ich befürchtet habe, nachdem wie du ihn mir angekündigt hast. Aber ich habe ihn auch nächste Woche vergessen.
Dann lass uns doch mal über was sprechen, was wir beide super fanden.
Herausforderer?
Ja.
Herausforderer.
Rivalen.
Challengers. Ja, eigentlich heißt, Challengers heißt schon Herausforderer.
Ja, aber oder? Der heißt doch hier Challengers-Rivalen.
Ja. Okay. If it doesn't challenge you, it doesn't change you, David, sagte mal mein Sportprogramm. Aha. Challengers, der neue Film von Luca Guadagnino. Kennen wir unter anderem aus Call Me By Your Name, Bones and All und
Suspiria.
Suspiria. Mit Zendaya, wir haben uns schon, also ich hatte mich extrem drauf gefreut, David auch, der sollte ja letzten Herbst rauskommen, ist irgendwie Doppelstreik zweimal geschoben worden. Und wir holen euch ganz kurz ab, startet auch diesen Donnerstag ab heute im Kino und Zendaya spielt einen upcoming Tennis-Star, die Tashi heißt und die aber oder wie weit erzählen wir das denn eigentlich? Die, als sie sehr jung ist und so ein super Talent wird, auf zwei Männer trifft, nämlich Patrick und Art, die beide beste Freunde sind, auch Tennisspieler. Mhm. Und zwischen diesen drei entsteht so eine ganz besondere Chemie. Und aufgrund eines Unfalls und einer Verwicklung wird es dazu führen, dass diese Dreiecksbeziehung eigentlich eher eine Zweierbeziehung wird. Aber irgendwann das alles nochmal rückblickend wichtig wird, als sie sich wieder treffen. Auf dem Tennisplatz unternehmen. Mhm. Bisschen verwirrend, aber eigentlich, der Trailer nimmt dir Sachen vorweg, nämlich auch einen bestimmten Unfall und wen es betrifft, wo ich dann beim Film überrascht war, wie spät das eigentlich erst eingewoben wird. Deswegen wollte ich es jetzt nicht nochmal verraten.
Ja, der Film springt in den Zeitebenen so ein bisschen hin und her. Und was ich interessant fand, war, dass er das so häufig tut, dass er dann irgendwann anfängt, Luca Guadagnino baut dann immer so große Schriftzüge ein. Wo sind wir jetzt gerade? So und so viele Jahre später, das passierte vor 3 Tagen.
Vor allem, er ändert auch den Bezugspunkt. Er sagt zum Beispiel vor 12 Jahren und dann steht er 3 Monate später. Aber dann meint er 3 Monate später als vor 12 Jahren. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass man den Bezugspunkt immer wieder ändert.
Und ich merkte am Anfang kurz so, hui, das sind aber viele von diesen Texttafeln und habe dann aber später gemerkt, eigentlich hätte er die gar nicht gebraucht, weil der tatsächlich echt stark konstruiert ist. Ich muss sagen, das ist für mich neben Zone of Interest das beste Filmerlebnis dieses Jahres bisher gewesen.
Wo denkst du, ziehst du ins letzte Jahr dann?
Den ziehe ich ins letzte Jahr. Der ist mega gut gewesen. Ich fand, das war eine total tolle Charakterdynamik, die zwischen diesen drei Leuten entstanden ist. Ich habe lange nicht mehr so einen sinnlichen und erotischen Film gesehen. Ich dachte auch während des Films so, was ist denn mit der kleinen Shani aus Dune passiert oder Mary Jane aus Spider-Man, die hier, ne, Zendaya spielt ganz anders als in ihren sonstigen Filmen und das mit einem Selbstbewusstsein. Klar, wenn man jetzt, na, wie heißt die Serie?
Euphoria gesehen hat. Da hat sie eine Oscar-reife Episode in der letzten Staffel.
Und wenn man sie da gesehen hat, dann weiß man natürlich, was sie kann. Und ich hatte mich zu dir auch rübergelehnt und meinte kurz im Film, ich bin mir sicher, dass sie dafür Oscar nominiert wird oder zumindest für irgendeinen Preis. Also in Golden Globe wird sie definitiv dafür eine Nominierung zumindest erhalten. Ich fand sie mega stark. Ich fand das toll, was sie für eine Präsenz hatte, was sie auch, also generell ist diese Dreiecksbeziehung so schön geschrieben, weil es natürlich wieder alles toxischer Scheiß ist.
Okay, schön dann, wollte ich jetzt ein ganz großes Anführungszeichen setzen.
Genau, aber mit schön meine auch ich so, ich finde es total toll, wenn Drehbuchautoren in der Lage sind, Charakterdynamiken auf so einer Sicht zu betrachten, wo du das Gefühl hast, so, ja, so ist das halt da draußen. Nicht jeder wird auf genau solche Arten von toxischen Menschen treffen, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das, was in diesem Film durchaus passiert, das ist nicht unüblich und das kann durchaus auch zwischen Menschen passieren und trotzdem sind Menschen dann nicht nur schlecht oder haben was Böses im Sinn, sondern das ist dann ein Teil eines Spiels, was mit etwas Tieferem zu tun hat. Und du merkst so, unter der Oberfläche zwischen diesen Spielchen, die hier unter anderem miteinander getrieben werden, sind dann trotzdem noch sehr facettenreiche Menschen. Aber keine dieser Figuren, die man am Anfang trifft, die da ganz am Anfang noch sehr unschuldig wirken, wird unschuldig bleiben, weil alle drei haben, ja, ich will nicht sagen Dreck am Stecken, aber da liegt auf jeden Fall so eine Tiefe drin, die auch so ein bisschen was Böses hat.
Der Film ist durchweg ein Knaller. Schon am Anfang gibt es auch die Bildsprache. Eine Kamerafahrt allein schon, die geht so über 40 Meter in den Zoom. Und die Musik dazu, die sich immer wieder in den Kopf bohrt, die so mit so einem wahnsinnigen Tempo und auch elektronisch daherkommt.
Ja, Trent Reznor und Atticus Ross mal wieder.
Hat ein gigantisches Gefühl dafür, Situationen auch aufzubauschen, in denen die Spannung aber dann so in der Luft liegt, dass das funktioniert. Und das ist ein durchweg großartig gespielter Film. Nur ich bin auf diese toxische Ebene so allergisch, dass ich quasi nicht, es ist so ein bisschen wie als du aus King Richard rausgekommen bist, aber das tut bei mir keinen Abbruch daran, dass das alles gut gespielt ist, aber ich hoffe, manchen Personen nie begegnen zu müssen, aber auch feststellen muss, dass ich so Personen schon kennengelernt habe in meinem Leben.
Ja.
Und das trifft eher, allein weil ich das auch weiß und sehe, wie man sich auch perfide winden und genüsslich auf einer anderen Ebene daran ergötzen kann, dass jemand gerade bereit ist, sehr viel für einen zu tun und man ihn auch in emotionale Abhängigkeit lockt.
Ja.
Das trifft ja so auf den Punkt, weil es so gut gespielt, geschrieben und gefilmt ist und findet dabei aber auch ein Finale, wo ich immer wieder zurückdenke und denke, warum gibt es noch diesen einen Shot auf die eine Person? Also ganz am Ende gibt es immer noch ein Bild, bei dem ich so denke, was, das kann ich gar nicht hinpacken in eine Schublade.
Ne, es spielt mit Machtverhältnissen der Film. Ne? Es geht viel darum, welche Person hat gerade die Machtposition inne. Und das ist zu weiten Teilen Zendaya, aber auch nicht immer. Ne? Es gibt dann einen Schwenk in der Mitte des Films, wo sie dann plötzlich in die ja, vermeintlich schwächere Position gerät. Und das wird immer hin und her wandeln. Und im Grunde ist es wie ein Tennisspiel. Zendaya sagt das ja an einer Stelle. Tennisspiel ist nicht einfach nur ein Spiel, sondern es ist die Kommunikation zwischen zwei Menschen, also ein Miteinander. Und das
eine Beziehung, hat sie gesagt.
Genau, eine Beziehung. Ne, ist ja viel auch Kommunikation dann. Und das fand ich spannend, weil Luca Guadagnino in der Lage dazu ist, das zu übertragen, auch durch die Bildsprache. Es gibt dann später ja auch so Situationen, ne, das finde ich so spannend, wie er diese Matches auch filmt. Ne? Luca Guadagnino sagte vorher in Interviews, er mag gar kein Tennis. Und das ist wahrscheinlich genau das, was es gebraucht hat, weil so Filme wie Lass es Wimbledon oder Borg vs. McEnroe oder King Richard haben für mich Tennisspiele nie so dynamisch inszeniert, wie das hier der Fall ist, wo dann das Netz manchmal die Kamera ist oder der Ball selbst.
Wie hieß denn dieser Film mit Emma Stone und Steve Carell, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren, der Tennisfilm. Battle of Sexes.
Ja.
Weil da auch mal so eine Beziehungs- und Wutebene mit drin ist, fand ich das da zum Beispiel auch wieder interessanter inszeniert, Tennis als Sportart.
Ey, das ist hier für mich ein ganz großer Tipp. Das ist große Schauspielkunst, großes Inszenieren. Für mich ist es Luca Guadagninos bester Film.
Knaller der Typ, oder?
Ja.
Also krass, da kannst du ja...
Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, und da habe ich hinterher drüber nachgedacht, war so dieser Male Gaze, der hier sehr zelebriert wird. Weil ich auch so dachte, wenn man jetzt Zendaya tauschen würde und sie wäre ein Mann und die beiden Jungs wären zwei Frauen, die ihn anhimmeln und diese toxischen Machtverhältnisse würden dann ausgepackt werden, würde man das immer noch so gut finden oder nicht? Und das war...
Ich finde es ja gar nicht gut. Ich finde es richtig gut umgesetzt, aber richtig unangenehm. Und ich finde, das bringt mich zumindest aus dieser Frage raus. Ich kann auch den Film gut finden, ohne die Sache gut zu finden.
Ja. Ist richtig. Ich war mir so ein bisschen uneins. So, vielleicht hatte ich mir noch eine weitere Ebene gewünscht, aber vielleicht muss die auch gar nicht sein. Ist aber egal. Könnt ihr selber herausfinden.
Das ist auch so eine Faszination, aber das muss ja einen Grund geben, warum, weiß ich nicht, Tag und Nacht auf N24 Zweite Weltkriegsdokus laufen. Ich glaube, die Leute gucken es wahnsinnig gerne, aber sind doch hoffentlich innerlich distanziert davon und sagen, ich finde das aber gleichzeitig wieder.
Was ich ja ganz interessant fand, du hattest mir hinterher oder auch schon im Film gesagt, so, boah, die ist ja toxisch. Oder die Situation
sehr
ist
früh,
ja toxisch.
Sehr
genau.
Früh, habe ich das gesagt.
Und ich dachte dann so, was? Ist mir gar nicht, also, ne, und das muss man sagen, jeder hat ja ein anderes Verhältnis dazu, welche Dinge er toxisch findet. Wahrscheinlich auch, wenn man selber in so solchen Situationen schon war.
Also es gibt so Blicke, wenn du siehst, jemand bekommt ein Kompliment und wie du damit umgehst, dass du gerade begehrt wirst und da brauchst du nur eine Sekunde zu lang warten und es ist wie ein Buch. Es ist wie ein Buch, wo ich sehe, oh, so eine Person bist du.
Ja. Und das ist interessant, dass wir beide da an unterschiedlichen Situationen auch triggern und deswegen wird dieser Film wahrscheinlich auch mit euch unterschiedliche Dinge machen, aber ich glaube, ich hoffe, es wird ein Hit. Zendaya zieht, glaube ich, einfach auch gerade, aber das ist auch ein ganz fettes Brett. Ich freue mich sehr, dass ich den sehen konnte. Ich habe noch einen Film gesehen, den ich ähnlich gut fand. Nicht ganz so stark, aber von dem ich dir unbedingt berichten möchte. Und zwar Love Lies Bleeding. Das war der Eröffnungsfilm vom Fantasy-Filmfest hier in Berlin. Den können die Leute, die Oh, ich habe schon gesagt, ich glaube, München und Nürnberg, ein paar andere Städte kommen noch. Love Lies Bleeding ist der neue Film von Rose Glass.
Die hat wird bei uns, nur als Zwischeninfo, er könnte ab 18. Juli.
Juli.
Okay. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, oh, Sommerloch und so weiter, mhm, dann könnt ihr euch das vormerken. Wir werden das dann nochmal als Reminder rausbringen, weil ich den dann auch in die Richtung bestimmt
genau
erst besprechen werde.
Rose Glass hat zuletzt Saint Maud gemacht. Das war so ein, ja, so ein christlicher Horrorfilm wieder mit, sie war, glaube ich, keine Nonne, aber sie ist so eine erzkonservative Extremistin gewesen, dass dieser Film völlig die Bodenhaftung irgendwann verloren hat und in so eine ganz seltsame Richtung gegangen ist. Und was ich ganz lustig fand, war bei Love Lies Bleeding, hatte der Rainer, der letztes Jahr bei uns zu Gast war, der macht beim Fantasy Filmfest, das wirst du nicht wissen, weil du ja nie hingehst, macht dann immer diese Ansage.
Wie wertvoll war jetzt diese Zwischensatz?
Ich musste dir den reindrücken.
Was ist los mit dir, David?
Hat Rainer dann so gesagt, so, ja, das ist ein wahnsinnig romantischer Film, die beste Love Story seit, was hat er gesagt? Before Sunrise, also diese Filme mit Julie Delphi und Ethan Hawke. Und ich dachte so, hä? Das ist ja interessant, weil das, ne, sind ja Filme, wo die einfach nur durch eine Stadt laufen.
Aber als er hier war, bei jedem Film, den du danach gesehen hast, hast du den Aussagen von ihm widersprochen.
Ja, völlig, er lag komplett falsch. Aber so kann das ja jeder sehen. Aber ich dachte so, der Film wird ja auch als Liebesfilm oder so als Romanze ein bisschen vermarktet. Und ich kann nur sagen, Gnade den Leuten Gott, die da das als romantischen Pärchenarm planen. Denn Love Lies Bleeding ist wirklich, also hat eine Liebesgeschichte im Kern, aber die entgleist so krass.
Hey, die hat Bones and All auch.
Ja, ja, klar. Aber der hier erinnerte sehr an sowas wie Titan von der Art und Weise her. Aber
das war die Autosex-Geschichte, ne?
Genau, die True Romance hatte ich im Auge, Natural Born Killers. Aber es ist auch so Body Horror wie von David Cronenberg drin. Generell die gesamte Filmsprache von David Lynch ist so ein bisschen verbaut. Es geht nämlich um die Mitarbeiterin eines Fitnessstudios, gespielt von Kristen Stewart, und die verliebt sich in eine der Damen, die da trainiert. Kathy O'Brien heißt sie, glaube ich.
Ich muss mir gleich vorstellen, dass sie die in der Sauna einsperrt.
Und
oder
die
so
ist übelst muskulös, ja, weil sie trainiert nämlich für einen Bodybuilding-Wettbewerb. Die will nämlich nach Las Vegas gehen und da den Bodybuilding-Wettbewerb gewinnen und Weltmeisterin werden. Und die beiden verlieben sich ineinander und dann entsteht daraus aber eine Geschichte, wo irgendwann Drogenexzesse, Gewaltexzesse auch, es ist super brutal, der Film auch an einigen Stellen, und immer wieder auch so Situationen passieren, wo Rose Glass an den Körper ranschneidet und du hast das Gefühl, es passiert so eine Körpertransformation, sie wird jetzt jeden Moment zu She-Hulk, und dann sterben Menschen, Unterkiefer werden zertrümmert, und es ist so ein schmutziger Film, der aber einfach herrlich auch mit so diesem Neo-Noir spielt auch. Und die beiden Hauptdarstellerinnen sind erstklassig. Ed Harris hat die beste Frisur, die er jemals in irgendeinem Film hatte. Generell haben ja alle so geile Frisuren. Auch,
wann spielt er denn?
Ich glaube in den 80ern.
Okay.
Auch Kristen Stewart hat so ein Fukuhila, und das ist so ein ganz seltsames Killer-Love-Story-Sex-and-Crime-Ding, das mich sehr fasziniert hat. Und hinterher kamen so ein paar Kollegen von uns raus, unter anderem die von Filmstarts, meinten, der ist ja brillant. Und das kann ich nur unterschreiben. Der hat irre Spaß gemacht, obwohl er nicht so wirklich Spaß macht, weil er auch wehtut. Aber dann irgendwie doch. Also die letzten 10 Minuten sind so toll. Das hebt dieses Ding in so Regionen von modernen Klassikern. Also Love Lies Bleeding, ein unbedingter Tipp. Das ist kein Film, den ihr zum Valentinstag gucken solltet.
Stimmt, aber andererseits, ey, das, dann weißt du, woran du bist.
Ja. Wenn du auf solche Filme stehst und neben dir sagt jemand so, oh, ist romantisch, lass knutschen.
Ja, aber wenn der sagt, fand ich irgendwie gut, mach was mit mir, hast du danach was zu reden.
Ja.
Und lernst du Menschen eigentlich ziemlich schnell kennen über so schwierige Filme.
Und das ist ein Film, der macht was mit dir. Ich finde, das ist schön. Der ist sehr gut. Punkt.
Hast du Hund gesagt?
Ja, Hund. Ich sagte, dieser Film macht was mit Hund. Wieso kommst du gerade auf Hund?
Weil ein Film mit einem Hund die Woche ins Kino kommt.
Ja.
Arthur der Große. In den USA, glaube ich, gefloppt. Der neue Film mit deinem Lieblingsschauspieler Mark Wahlberg.
Mhm.
Das ist ja, glaube ich, für dich.
Mark, ja.
Ich glaube, deswegen magst du ja Pain and Gain so. Da sind er und Dwayne Johnson, das ist quasi deine Ikonen zusammenzusehen.
Ja, ich mag den Film ja tatsächlich sehr.
Ja, ich weiß,
aber trotz dieser beiden, ja.
Ja, Marky Mark spielt hier einen Typen, passt auf, ist eine wahre Geschichte, nur ganz anders.
Ja, stimmt.
Arthur der Große. Es gab mal einen schwedischen Profisportler, der mit seinem Team, obwohl er nicht so gut war, angetreten ist bei einem Wettbewerb, der heißt Adventure Racing World Championship. Da musst du über mehrere Tage in einem Land, das war damals Ecuador, im Film ist es die Dominikanische Republik, musst du über 700, 800 Kilometern von einem Stützpunkt zum anderen gelangen. Und wie du dahin kommst, kannst du mit einem Navigator an deinem Team selber bestimmen. Dann hast du da eine gewisse Verweildauer, Ausdauer, aber über diese Strecke, und das zieht sich dann über 5, 6, 7 Tage, musst du laufen, beziehungsweise joggen, klettern, paddeln, Radfahren, alles, was es so gibt. Mhm. Und das ist quasi so eine Extremsportler-Überlebensnummer. Und genau darum geht es hier, dass Michael, so heißt er, Michael Light, quasi zurück nach einer großen Schmach, die er mal erlitten hat, 4 Jahre später zurückkommt, braucht Sponsoren, hat deswegen einen Social-Media-Typen, den Hauptdarsteller von Shang-Chi mit an Bord, hat noch eine Frau mit an Bord.
Simu Liu
und noch einen ehemaligen Simu Liu und hat noch einen ehemaligen vierfachen Weltmeister, der aber Knieprobleme hat, und dieser wirklich chaotische 4 verschiedene Charaktere treffen aufeinander. Trupp bekommt einen Begleiter im Laufe des Wettbewerbs, bei dem sie Erster werden wollen, nämlich in Form eines Hundes, dem man 2 Fleischbällchen gibt und der dann aber einfach die ganze Zeit dabei bleibt und zum 5. Mitglied wird. Ist wirklich so passiert, David.
Ja. Nur, wie du schon sagst, ganz anders. Weil
es waren mal alles weiße Schweden, jetzt sind es in Mexikanern, Schwarze und Asiate und Mark Wahlberg.
Ja.
Das war ganz wichtig. Und der Hund hat jetzt auch niemandem jemals wirklich das Leben gerettet.
Die finale Platzierung ist auch komplett am Thema vorbei, ist auch völlig, völlig vorbei.
Ja,
ja, das muss man so ein bisschen runterschlucken. Ist aber immer ein bisschen seltsam, wenn Filme am Anfang mit der Texttafel basiert auf einer wahren Begebenheit und dann ist es halt einfach, ne, es ist lose basiert, hätte da vielleicht erst stehen müssen. Ja, den fand ich brauchbar, ne? Ich habe dem so 3 Sterne gegeben, aber ich habe in meiner Kritik geschrieben, aber auch so gerade so. Also wirklich gerade so, und das auch nur wegen des Hundes. Wenn der Hund dann endlich mal da ist, dann hat der Film durchaus seine Momente. Auch wenn
was 50 Minuten dauert.
Ja, wir hatten auch da wieder im Film, wir reden relativ viel in letzter Zeit im Film. Ja,
wenn die Leinwand dich nicht fesselt.
Ja, dann passiert das so. Und dann meinten wir wieder so nach, na, Robert, du gucktest auf die Uhr und ich sagte, sag mal, wo ist denn jetzt dieser Hund? Man sah ihn am Anfang zwar kurz, aber er hatte mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun. Und ich war auch sehr fasziniert, dass dieser Film eigentlich mehr über Mark Wahlberg wieder erzählt. Dieser Hund ist eigentlich gar nicht Kern der Geschichte, sondern der passiert dann so nebenbei. Und das ist seltsam, weil der macht so eine Wandlung durch. Der ist am Anfang eben so eine Vorbereitung, ne, es ist so eine Geschichte eines Scheiterns, so eine Vorbereitung auf das große Comeback. Ab und zu blendet der Film dann dabei rüber.
Zum Straßenhund,
der durch die Gegend läuft, aber dann wieder zurück zu den Vorbereitungen dieses Teams, und dann ist eine Stunde irgendwann um.
Wo es aber 1, 2 Szenen gibt, die wirklich gutes Sportlerdrama sind.
Ja,
es gibt eine Kletterszene und vor allem eine krasse Seilszene.
Genau, die Hochseilsequenz, da hatte ich richtig schwitzige Hände, die war auch super inszeniert.
Da lehnte ich mich zu dir rüber, da gucken wir gerade Cliffhanger 2.
Genau. Und dann hat er aber auch immer wieder Momente, wo ich dachte, boah, ist das ein Kitsch. Ich musste, glaube ich, 2-mal laut lachen, weil das so müllig war. Es gibt so 2 Situationen, ich sag mal nur mal eine. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Es gibt eine Situation, da treffen sie dann auf das gegnerische Team und die ganze Zeit sind sie übelste Rivalen. Ne? Sie hauen sich da, ne? Du bist ein Arschloch, an den Kopf. Und dann sagt der eine Rivale dann aber irgendwann so, ach naja, war ja eigentlich gar nicht so gemeint. Irgendwie habe ich mir das jetzt überlegt in den letzten 15 Minuten. Und ich dachte so, boah, das ist so schleimig. Das trieft wirklich aus allen Poren. Und eigentlich entsteht auch nicht so eine richtige Verbindung zwischen Mark Wahlberg und diesem Hund, weil der ist dann halt einfach irgendwann da und geht dann nicht mehr weg. Und du hast aber nicht das Gefühl, dass das, was der Film dann am Ende dir erzählen will, dass Marky Mark alles unternimmt, damit dieser Hund irgendwie ein gutes Leben haben kann, das ergibt sich irgendwie nicht aus dem, was der Film vorher erzählt hat, weil es ging eigentlich bis zu dem Zeitpunkt um einen Mann, der um jeden Preis gewinnen will. Und warum er das dann irgendwann nicht mehr möchte, sondern er jetzt ein Hundepapi sein will, das macht der Film eigentlich gar nicht richtig klar. Und deswegen, ich fand den wirklich mittelmäßig. Und dank des Hundes bin ich noch auf 3 Punkte gekommen.
Am Ende war ich tatsächlich so, ich wollte meinen Hund kuscheln zu Hause.
Ich auch.
Es ist ein Riesenunterschied.
Ich habe auch meine Hunde direkt gekuschelt.
Ja, ich habe auch dann zu Hause und ich wieder gesagt, ich liebe dich und du bist Familie. Und es ist so blöd, dass ich mit ansehen werde, wie du irgendwann, du wirst einfach nicht so alt. Aber bis dahin, und dann quatsche ich den ja auch wirklich dolle voll.
Meine Hunde sterben ja nicht. Ich habe beiden untersagt, dass sie, ne, also Flogge ist jetzt ja schon 13 und die pustet auch so ein bisschen aus dem letzten Loch dann langsam. Aber die muss ja, ne, die schwitzt da auch schon ganz schön, weil sie halt ewig durchhalten muss. So mindestens 40 Jahre muss sie noch,
das arme Tier. Auf jeden Fall, das hat der Film irgendwie geschafft. Also irgendwo zieht er die richtigen Stricke und jetzt kommt...
Er manipuliert dich halt ganz gut mit Musik und mit...
Jetzt kommt ganz kurz was, da müsst ihr vielleicht... Ich weiß, dass in diesem Genre ganz viele Leute sagen, meine Frau unter anderem, stirbt der Hund oder überlebt er? Weil sonst gucken sie den Film oder gucken die nicht und wollen das vorher wissen.
So. Ich bin nicht dafür, dass wir das sagen.
Du bist nicht dafür, dass wir das sagen.
Ich finde das seltsam. Also wer nicht will, dass der Hund stirbt, geht halt nicht in Hundefilme.
Also andersrum, seit ich jetzt einen Hund habe, ich könnte sowas wie Hachiko oder Marley und ich wahrscheinlich nicht mehr gucken, richtig. Muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, aber ich finde, das ist ein Spoiler, den ich hier, okay. Das möchte
deswegen
ich
hätte
nicht.
Man ja Stopp machen können und
du
eine
hast
Minute
doch
später.
In deiner Kritik bestimmt gesagt.
Genau, könnt ihr da gucken. Oder in dem Text
guckt's
dazu.
Euch da an. Wenn ihr wissen wollt, ob der Hund überlebt, schaut Roberts Kritik.
Okay, auf jeden Fall, ich nochmal ganz kurz. Ich finde, dass dieser Sportler-Drama-Part am Anfang wirklich auch seine Momente hat. Mark Wahlberg ist für mich ein krasser Arbeitsschauspieler. Ja. Der ist nicht richtig gut, der ist nicht richtig schlecht. Aber der hat seine Routinen, die drückt er durch. Und das zeigt, was in Hollywood eigentlich wirklich mit Arbeit geht. Mit reiner Arbeit geht.
Ja, ja. Hier ist der auch gar nicht übel, muss ich sagen, ja. Man kann doch aber auch, du hast doch hier mal vorgestellt, Does the Dog Die? Erinnerst du dich?
Ah ja, Does the Dog Die?
Diese Webseite, auf der man einfach den Filmnamen eingibt.
Und dann sieht man alle Trigger.
Genau, dann siehst du...
Da würde auch ein Spinnfilm zum Beispiel auch drinstehen, ob dann, also Ängste wären dort aufgelistet.
Ja. Hast du Spinne gerade gesagt?
Also Does the Dog Die in the End, glaube ich, heißt der sogar? Nee, Does the Dog Die. Ja. Was habe ich gesagt?
Spinne.
Spinnst du?
Spinne, ja, ich spinne. Und zwar, ich spinne, dass ich Sting leider scheiße fand. Sting startet hier, glaube ich, im Mai.
Also scheiße?
Ja, ich fand den doof. Das ist ein Riesenspinnenfilm, der jetzt auch beim Fantasy Filmfest lief. Wird keine Pressevorführung kommen, hat mir der Verleih schon gesagt. Und du verpasst nichts, wenn du ihn nicht guckst. Es ist nämlich im Grunde dasselbe wie letztes Jahr, den von mir hochgelobten Infested / Würmen. Oder jetzt halte ich fest, der hat nämlich hier in Deutschland einen Namen bekommen, den ich wirklich hilarious fand. Es war so ein französischer Film, wo in so einem Hochhaus dann Spinnen, Riesenspinnen auf Rache-Tour gehen. Mich. Der wird hier Spiders, ihr Biss ist der Tod heißen.
Wirklich?
Ja, und soll im November starten. Also,
sag lieber so Spiders bis in Abendbrot oder so.
Bis in den Fuß. Ich bin da wirklich wieder, ich finde das skurril, ne? Der lief letztes Jahr im August auf dem Fantasy Filmfest und über ein Jahr später wird er dann kommen. Ja, dann seht ihr, wenn ihr wirklich keinen Riesenspinnenfilm verpassen dürft, dann seht ihr Sting früher und werdet dann hinterher sagen so, oh, da habe ich den schlechteren Film aber zuerst gesehen. Denn wo der französische Film aus dem letzten Jahr mit viel Stimmung und Spannung und vor allen Dingen mit viel Freude an diesem Grusel, den Spinnen auslösen, gearbeitet hat, was hier so, dass mich das super angeödet hat, was Sting gemacht hat. Der Regisseur, und das ist auch oft beim Fantasy Filmfest so, er hatte vorher noch so einen Aufsager gesagt und meinte so, ich habe versucht, den gruseligsten Riesenspinnenfilm aller Zeiten zu machen. Und auch da habe ich gedacht so, merkt man aber nicht, weil es eigentlich so ein kleines Mädchen findet eine Spinne. Und anders als üblicherweise ist die nicht aus dem Amazonas und paart sich mit einer anderen Killerspinne, sondern sie wird von einem Kometen, der über die Erde rast, da kommt
fällt sie runter?
Nee, da ist so ein kleiner Stein, wird davon abgetrennt.
Ein Fragment.
Ein kleines Fragment spaltet sich ab und fliegt in dieses Hochhaus und da kommt eine Spinne raus.
Und es verglüht nicht in der Atmosphäre vorher?
Nein, weil es nämlich eine Superspinne aus dem Weltall. Und dadurch wirken die ersten 15 Minuten, so die ersten 15, 20 Minuten, wo dieses Setup passiert, dachte ich so, oh, ist das sowas wie Arachnophobie, der alte Klassiker aus den 90ern? Sowas wollte ich gerne nämlich sehen. Aber dann erzählt er irgendwie so eine Familiengeschichte und so richtig dramatisch. So eine junge Familie, die dann immer wieder zerrissen ist. Das Kind ist super nervig, ist gerade offenbar in der Pubertät, schreit die Eltern ständig an. Der Vater ist so hin und her gerissen, weil er ist nämlich der Stiefvater und kann sich in die Familie gefühlt nicht richtig einfinden. Es gibt aber auch Geldprobleme und ne, du denkst so, soll es hier nicht um eine Riesenspinne gehen? Und ja, ab und zu schaltet der Film dann auch mal rüber zu der Spinne, die am Anfang immer mehr wächst. Aber wenn sie dann endlich mal ausgewachsen ist und so richtig abspidert, dann ist der Film halt auch schon wieder fast vorbei und bis dahin ist er weder wirklich gruselig, weder wirklich brutal und er ist wirklich schlecht inszeniert zum Teil. Er ist super komisch ausgeleuchtet auch. Ganz häufig habe ich gedacht, so ich erkenne gar nichts. Warum wohnen die alle in Wohnungen, wo kaum Licht ist? Und die Charaktere, die irgendwie skurril erscheinen, sind eigentlich nur nervig. Sting war eine große Enttäuschung, deswegen den könnt ihr euch...
Meine Lieblingsspinnfilme sind immer noch La Valantula.
Mhm. Und La Valantula 2.
Das heißt nicht La Valantula 2.
Tu Lava Tulantula.
Absolut korrekt.
Ja, den habe ich da auch geguckt.
Die fand ich richtig gut. Mit der halben Police Academy.
Ja, ja.
Cast. Die mochte ich gerne. Wie heißt denn diese Metallspinne, die immer größer wurde, die dann noch ein ganzes Hochhaus überdingst hat? Gab es auch noch einen Film?
Ah ja.
Den mochte ich auch.
Ja, den habe ich auch mit der Kleinen geschaut. Ja, Riesenspinnenfilme.
Riesenspinnenfilme.
Sind es in dem Fall nicht.
Was habe ich gerade noch gesagt?
Hast du gerade John Wick gesagt?
Ich habe John Wick gesagt.
Ja, ich habe nämlich noch...
Ich habe, glaube ich, aber auch so gesagt, ich hätte gern Lust auf sowas wie Verrang, aber nicht so gut.
Ja, oh, da habe ich was für dich.
Okay, was war's?
Da habe ich was für dich. Oder auf The Raid nicht so gut. Boykels World ist der Film von einem Deutschen.
Ist das wirklich die Welt?
Nee, das ist immer ein Punkt, den ich auch in meiner Review gemacht habe. Das ist
der Titel ist irreführend.
Naja, der Name und der Trailer und im Grunde das ganze Promomaterial versprechen ja einen Film, wo Bill Skarsgård wahnsinnig wütend ist, weil er, das muss man dazu sagen, das ist hier nämlich so eine Zukunftsvision, so eine Dystopie, ein bisschen wie Hunger Games. Es geht so, ist so eine Familie, die regiert offenbar alles. Und es gibt dann den einen Charakter, die Schwester von Bill Skarsgård, die sagt dann am Anfang etwas von einer totalitären Hölle und man müsse sich dagegen auflehnen. Und ich dachte aber so, okay, wie sieht diese totalitäre Hölle denn aus? Was ist denn hier?
Sie reden auch, dass es eine demokratische Hölle gibt.
Nee, es ist so kein Worldbuilding, so, weil sie erzählen etwas. Man sieht auch ab und zu so Ausschnitte, wie Bill Skarsgård lehnt sich dann auf einem Balkon vor so einem Panorama und das sieht dann so ein bisschen nach Blade Runner aus oder Altered Carbon. Und dann ist er aber, steht er auf und dann geht er weg und du denkst so, ich weiß nichts über diese Welt. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist, außer, dass hier so eine Riege aus Karikaturen, die die Bösewichte spielen. Charlton Copley ist zum Beispiel einer, das ist diese Familie, die hier dann auch sowas wie bei den Hunger Games veranstaltet. Jedes Jahr werden die Feinde dieser Familie öffentlich hingerichtet und das wird so ein bisschen als, ja, Running Man ähnliches Spiel für die gesamte Öffentlichkeit gezeichnet. Die gibt so eine TV-Aufnahme, da werden die da hingerichtet, damit das Volk was zu lachen hat oder was auch immer.
Jessica Rath und Michelle Dockery mit im Cast dabei.
Das ist immer so halbgar, wird das das wird nie richtig vertieft, was das sein soll. Und es wird aber am Anfang etabliert, dass Bill Skarsgård, der wurde seiner Familie entrissen, seine Schwester, kann ich ohne zu spoilern sagen, das passiert nämlich in den ersten 10 Minuten, die verliert ihr Leben und deswegen ist er irre wütend. Er kann aber nicht reden und er kann auch nichts hören, weil ihm werden nämlich Zunge rausgeschnitten und die Ohren ausgebrannt. Und deswegen trainiert er bei dem Schamanen. Im Wald ist auch da wieder so, in diesen Kung-Fu- und Karate-Filmchen sind die immer irgendwo in einem Wald und dann gibt es dann Holz- und Strohpuppen, auf die eingeprügelt wird und dann will er sich rächen und zieht dann los und du denkst so, ja, Boy Kills World, aber es war eher Boy Kills Mut, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, der kann sich nicht auf so einen Tonfall einlassen, weil er erst so, er hatte so Comic-Bösewichte, die dann auch so gekleidet sind wie bei Hunger Games und dann ist es auch immer wieder witzig, es gibt dann Sidekicks, die dann auf ihn treffen. Und du merkst, wir versuchen viel Humor mit einfließen zu lassen. Und es gibt so ein Voice-Over. Das ist das Gimmick des Films. Denn weil Bill Skarsgård ja am Anfang die Stimme verliert, führt er so innere Monologe. Aber er führt es nicht mit seiner Stimme, sondern er sagt, ich habe irgendwie vergessen, wie meine eigene Stimme klingt. Deswegen habe ich mir selbst die Stimme von meinem Lieblings-Videospiel-Ansager gegeben. Es gibt nämlich so ein Prügelspiel, was er als Kind immer gerne gespielt hat. Und da sagt dann die Stimme so, Round 2. Und diese Stimme redet dann halt quasi die Monologe in seinem Kopf. Und das funktioniert gar nicht.
Also dann lieber sein Bruder Alexander Skarsgård in Northman, wenn man sehen will, wie jemand mit Schwertern losgeht.
Ja, also was man hier gucken kann, für die Action habe ich ganz gerne zugeschaut. Und die wird zum Teil wirklich viel brutal. Also gerade gegen Ende dachte ich so, Alter, das ist ja ein bisschen übertrieben. Das erinnerte mich an The Night Comes For Us oder an The Raid. Die haben sogar einen der Choreografen von The Raid. Aber die Kamera ist zu wackelig und sie ist oft auch verschnitten. Und ich dachte so, ich erkenne die Choreografie.
Der Metascore ist ja gar nicht mal so schlecht. Und das Drehbuch von Arend Remmers, mit dem habe ich ja immer mal zu tun. Der hat auch zu Schneeflöckchen, glaube ich,
das Drehbuch. Genau, Schneeflöckchen hat er gemacht.
Der schreibt ja auch immer mal uns oder mir. Oderbruch war nämlich das aktuelle. Und der Moritz Mohr, der hat auch das Drehbuch geschrieben. Der hat aber 3 Kurzfilme gemacht bis 2008. Dann Fernsehserie 2011 und dann 12 Jahre nichts. Und dann so einen Film mit so einer Besetzung?
Ja, und vor allen Dingen,
wie ist denn da der Werdegang?
Der sieht total toll aus, der Film. Ich habe gedacht, das scheint eine internationale Produktion zu sein, die nicht in Deutschland stattgefunden hat, weil ich dachte erst so, oh, deutscher Regisseur, wie sieht das wohl aus? Aber es sieht richtig wertig aus. Also das kriegen die sehr gut hin. Nur finden sie halt nicht die Vision.
Afrika, USA, Deutschland gedreht.
Sie finden die Vision des Films halt leider nicht. Der Film kann sich nicht entscheiden, ist er jetzt witzig? Ist er übertrieben? Also ist er diese Videospiel- und Anime-Ästhetik, die auch so ein bisschen durchsuppt. Auch die findet kein Footing. Also ich hatte immer das Gefühl, dass auf jede Szene, wo ich dann dachte, oh, jetzt kann ich mich drauf einlassen, das will er also sein, dann passiert wieder was völlig Überzogenes, dann wieder was sehr Dramatisches. Am Ende gibt es dann so den einen oder anderen Twist, wo ich dachte, oh, jetzt wird es auch noch unnötig verkompliziert. Also es ist so unangemessen, was der Film dann immer wieder macht. Währenddessen erkenne ich wie gesagt, nicht, was ist das Worldbuilding, also wo spielt das, wer sind diese Leute eigentlich, wie stehen die so richtig in Relation zueinander. Das Drehbuch ist daher also leider nicht das allerbeste und die Ausführung auch nur manchmal. Also ich fand, wie gesagt, einige Action-Szenen ansatzweise stark, aber dann oft auch so, die Kamera war übermotiviert. Ne? Also wo ich bei The Raid schon gesagt habe, geht bitte mit den Bewegungen, um das zu inszenieren. Letztens bei 60 Minuten hatte ich das gesagt.
Ja.
Statt einfach mit der Kamera herumzuwackeln, machen sie das hier zwar schon, aber sie wackeln zu sehr. Ne? Und das hat mich dann immer wieder ja, irritiert. Ich fand den dann leider am Ende nur mittelmäßig. Weil bei Actionfilmen, finde ich, musst du dem Publikum was mitgeben. Das ist, Actionfilm ist eben kein Genre, wo du sagst, so hier geben wir dem Zuschauer einfach so eine Grundlage, auf denen er sich vielleicht auch seine eigenen Interpretationen rausziehen kann. Ich finde, beim Actionfilm musst du dich festlegen. Bist du jetzt over the top? Bist du Rambo 3 oder bist du Lethal Weapon? Du kannst ja auch du kannst auch Genre-Mixes machen. Das ist gar kein Problem, aber du musst trotzdem eine klare Linie sein. Ne? Lethal Weapon ist trotzdem ein Police Procedural, das durchaus auch an knallharte Thriller erinnert. Und ein Mad Max hat wieder sein, ne, das ist die Standarbeit, aber es gibt auch eine klare Geschichte und ein klares Worldbuilding. Aber hier ist es all over the place. Und deswegen, das ist eine große Enttäuschung, weil Boykels World immer wieder Momente hat, wo ich dachte, ja, ich will, aber ich darf nicht. Und das nervt. Und deswegen.
Das tut mir leid. Der hat noch keinen Starttermin in Deutschland. Ich denke mal, Charter Copley ist dabei, weil der Film in Kapstadt gedreht wurde. Und dementsprechend haben sie wahrscheinlich auch südafrikanische Akteure. Klingt für mich aber ehrlicherweise nicht uninteressant. Also würde ich schauen.
Ich guck den, weil ich hatte jetzt auch beim Fantasy Filmfest Stimmen gehört, wo Leute gesagt haben, mir hat der Spaß gemacht. Dementsprechend ist wieder so ein Ding, das kann bei jemand anders völlig anders wirken. Ich will noch den letzten erwähnen, nämlich Late Night with the Devil. Es war auch nochmal eine schöne Überraschung. Das ist dieser Film mit David Dastmalchian. Der spielt hier einen Late Night Host. Und was interessant an dem Film ist, der ist wie eine Late Night inszeniert. Es gibt auch am Anfang so ein kleines Intro, wo dann eine Stimme sagt, das ist die Gegebenheit, so, ne? Wer ist er eigentlich, was ist diese Talkshow, und dann wird gesagt, so, das ist hier die letzte Aufnahme von der letzten Folge, der letzten Show, das ist, haben wir verbunden mit Behind-the-Scenes-Material, das gefilmt wurde, damit versuchen so ein bisschen so einen Fake-viralen Effekt zu erzeugen. Aber es legt eine gute Stimmung vor, und dann war ich tatsächlich ein bisschen irritiert, weil dieser Film arbeitet wie so eine Fernsehproduktion, also es gibt immer sehr lange Großeinstellungen, wie Leute nebeneinander sitzen. Es wird wenig mit Schnitten gearbeitet und mit Perspektiven. Dadurch tut sich Late Night with the Devil natürlich ein bisschen schwer, so die üblichen Jumpscares oder so zu erzeugen. Die gibt es in diesem Film gar nicht. Ich hatte es neulich schon gesagt, als ich letzte Woche da kurz drüber gesprochen habe. Es geht um einen Moderator, dessen Karriere ist auf dem absteigenden Ast, und jetzt will er es nochmal richtig krachen lassen mit einer Halloween-Episode. Und für diese Episode hat er sich ein Mädchen eingeladen, die angeblich mit dem Teufel kommunizieren kann oder vom Teufel besessen ist. Und er versucht dann live mit diesem Teufel in Kommunikation zu treten. Und da passieren am Anfang so erste Momente, die erahnen lassen, dass da ja irgendwas tatsächlich mit dem Teufel im Bunde ist, und ne, so Situationen, wo Leute dann schwarzen Schleim spucken und das Mädchen sagt ganz weirde Sachen und weiß Sachen, die sie eigentlich nicht wissen sollte. Und was mich ein bisschen irritiert hatte, ist, dass der Film, weil er eben so ganz anders strukturiert ist und ganz anders arbeitet, auch von der Bildsprache her als normale Horrorfilme, weil er eben wie eine Talkshow funktioniert, dass dann Dinge relativ überhastet kommen. Also das Finale, da kracht es dann extrem, aber es ist sehr schnell, es passiert sehr schnell, was dann, ne, dieses Finale, da dachte ich so, boah, das kam jetzt überraschend, und dann ist der Film einfach aus. Also es ist ein sehr knackiger Film.
93 Minuten sehe ich hier.
Mhm. Cool. Also sehr kurz, aber ich fand, der hat trotzdem funktioniert. Es war aber einer, wo ich hinterher dachte, den würde ich eigentlich sofort gerne nochmal sehen wollen, weil ich am Anfang so etwa so eine halbe Stunde habe ich gefremdelt, weil ich dachte, was ist denn das für eine Inszenierung? Das wirkte sogar eher langweilig, weil diese Talkshow-Gespräche passierten zwischen zwei Menschen, die ich nicht kenne und weder unterhaltsam waren. Das kommt es wieder mit dem Late-Night-Ding. Für Late-Night musst du was können. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ist David Dastmalchian als Schauspieler nicht gut genug? Oder soll die Rolle so sein? Aber wenn sie so sein soll, wie kann es sein, dass das ein erfolgreicher Late-Night-Talkshow-Host ist? Weil nur eine Sendung davon, wenn ich die hätte sehen müssen, hätte ich nie wieder eingeschaltet bei dieser Sendung. Je länger er läuft, umso mehr merkst du, was das Konzept dieses Films ist, was er eigentlich will. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich von vornherein dieses Wissen gehabt hätte. Dann hätte ich den vielleicht anders geguckt. Aber deswegen muss ich sagen, es ist ein faszinierendes Horrorexperiment, das mir gut gefallen hat. Late Night with the Devil startet, glaube ich,
6. Juni.
6. Juni, übernächsten Monat. Am 6. Juni, am Tag meiner Hochzeit? Krass. Das ist ja, mit dem Teufel muss das zugehen. Aber 6.6. macht natürlich Sinn. Schöner
das
Starttag.
Das ist, wie war das? Die totalitäre Hölle.
Die totalitäre, ja. Also wir reden dann nochmal bestimmt darüber, wenn du den auch gesehen hast. Aber damit gab es auf dem Fantasy Filmfest, also und falls ihr in den Städten wohnt oder nahe der Städte, die jetzt nächste Woche dran sind, ich empfehle euch Love Lies Bleeding, definitiv auch noch Late Night with the Devil. Concrete Utopia hatte ich letzte Woche noch genannt. Sting könnte meiner Ansicht nach euch klemmen. Und bei Boykels World würde ich eher sagen, probiert's aus. Es ist ein Film, der vermutlich noch am ehesten auf dem Fantasy-Filmfest mit dem Publikum funktioniert, weil die sind nahbar oder beziehungsweise die sind empfänglich für solche Stoffe und die gehen dann immer mit. Und ich finde, so ein Film wie Love Lies Bleeding zum Beispiel, das macht viel mehr Spaß, als den in einer Pressevorführung zu gucken, solche Filme.
Den gucke ich dann auf jeden Fall dennoch und vielleicht bin ich dann nächstes Mal beim Fantasy-Filmfest dabei. Ich habe immer lange Fahrzeiten. Das ist, denke ich, der Hauptgrund, der ein bisschen...
Ja, ja.
Nee, wirklich, wirklich.
Aber ich verstehe das natürlich, du brauchst wirklich lang.
Wir nehmen The Fall Guy einfach mit in die nächste Woche, weil wir heute schon einiges gemacht haben und der auch erst nächste Woche tatsächlich in den Kinos startet. Aber
sag's doch, wie es ist, wir haben sonst nächste Woche einfach nichts.
Das Shogun geht zu Ende und dann gucken wir, was noch passiert.
Ich glaube, ich habe nicht einen Pressemeldung.
Ja, aber wie oft hatten wir, dich auch nicht, aber wie oft hatten wir das schon, Planet der Affen 4 Einladung kam heute.
Ja, aber erst für Anfang Juni.
Ich weiß. Für Juni? Nee, Mai.
Mai, ja. Das heißt, wir haben nichts.
Wir haben ja schon genug Tage gehabt, wo wir festgestellt haben, das ist ja raus. Weißt du noch, dieser neue George Clooney-Film auf Amazon?
Ja, den wir beide immer noch nicht
zum Beispiel könnte man gucken.
Oder Land of Bad.
Oder, den haben wir ja gesehen.
Ja, aber hätte ich nicht gedacht, dass der, weil...
So, siehst du. Und dann gucke ich mal, recherchiere und dann finde ich was raus. Hier auch dieses, warte mal, das Baby-Rentier.
Baby-Rentier?
Soll, sagt ihr das was? Soll anscheinend gut sein, die Serie. Hat auch auf IMDb über 8. Ist so ein Netflix-Start. Man könnte reingucken. Ich sag nur, man kann was finden.
Ach, keine Serien.
Ne? Na, dann nicht. Dann nicht. Dann.
Ich finde es immer so geil, meiner Frau auch zuzugucken. Wir haben gestern gegessen und zum Essen muss sie eine Serie machen. Sie kann nicht mehr essen, ohne Serie zu gucken. Das ist ganz seltsam. Auf jeden Fall macht sie dann wieder John Sugar an. Hatte ich letzte Woche ja schon kurz drüber erzählt. Und sie so, oh, das ist so eine langweilige Scheiße. Jede Folge so, ich will immer gar nicht richtig hingucken. Ich so, warum machst du das dann an? Ja, jetzt habe ich es angefangen, jetzt will ich das auch
zu Ende. Die sind completer einfach.
Ja, normalerweise eigentlich nicht, weil wir so viel abbrechen müssen, weil sie es doof
bloß
wird.
Keine Open-World-Spiele dabei. Okay, vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder, war schön.
Ja.
Denk dran, voten, ne? Hier, Deutscher Filmpodcast-Preis.
Genau.
Irgendwas.